herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des nichtwirklich.com Podcast. Ich muss mir unbedingt einen anderen Namen ausdenken. Das ist ja so sperrig und so. Naja, egal. Jedenfalls hat es etwas länger gedauert, bis ich mal hier diese Folge fertig habe, weil es ist hier gerade in Südthüringen sehr viel Trubel, sagen wir mal so. Und es gibt sehr viel zu tun. Und heute, mein heutiger Gast ist wieder mal eine Aktivistin, die ich getroffen habe, als ich in Berlin war. Und da ich dort auch immer jemanden anderen treffe, einen meiner Aktivistenfreunde, den Chris, und der einen schönen Text geschrieben hat, möchte ich gar nicht großartig hier irgendeine Vorstellung kreieren für Birgit, die heute mein jetzt habe ich es verraten. Birgit Vogel ist heute mein Gast, mit der ich mich unterhalte. Da kommen wir aber gleich zu. Also ich habe dort in Berlin Chris getroffen. Ich erzähle euch noch ein anderes Mal von meiner Fahrt nach Berlin, hier aus dem tiefsten Südthüringischen. Das ist immer, wenn man von hier aus irgendwo hinfährt, ist immer ein großer Akt. Aber jedenfalls habe ich dort neben der Birgit auch den Chris getroffen und der hat jetzt aktuell einen schönen Text geschrieben, dem ich mich zu 100% anschließen kann und den ich euch gerne einmal vorlesen möchte, obwohl ich zugegebenermaßen nicht so der große Leser bin, Vorleser, aber wir versuchen es mal. Ich muss dafür nur meine Lesebrille raus, die brauche ich nämlich jetzt auch mittlerweile, damit ich die Buchstaben anständig sehe. Wo habe ich sie? Da. Der Text beginnt, also er hat noch eine kleine Einleitung geschrieben, warum er das macht und so. Das könnt ihr alles auf seinem Facebook-Profil nachlesen. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Ansonsten gibt es erstmal nur den Text. Dazu muss man sagen, er wollte bei einer Demonstration und Gegendemonstration in Chemnitz mit seinem Friedenspanzer, mit der Bertha, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, ansonsten, wie gesagt, auf der Facebook-Seite kann man den auch sehen, ansonsten kann man die Friedensfahrzeuge auch auf friedensfahrzeuge.de sehr schön anschauen. Er wollte bei einer Demonstration zwischen die beiden Lager fahren und diesen Text über seinen Bordlautsprecher verlesen. Das war aber aufgrund der Sicherheitslage nicht möglich. Und da Chris niemanden gefährden will, außer sich selbst vielleicht, aber das will er ja auch nicht wirklich, hat er es dann nicht gemacht. Ich lese euch einfach mal den Text vor, den er gerne über Außenlautsprecher an beide Lager gerichtet hätte. Für Chemnitz, geschrieben am 30.08.2018. Ich will euch sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich spreche zu euch allen. Ich bin allein und liefere mich quasi allen Seiten von euch aus. Ich möchte, dass ihr mir nur ein paar Minuten zuhört. Warum steht ihr euch hier mit so viel Hass gegenüber? Jeder von euch hat dafür sicher mehrere Rechtfertigungen. Doch was genau treibt euch dazu? Was sind die Auslöser? Habt ihr euch denn nie gefragt, wer die jeweiligen Lager mit Informationen, Falschmeldungen, Übertreibungen und Pauschalisierungen bedient? Wem, verdammt nochmal, nützt es denn am Ende, wenn ihr euch auf der Straße die Köpfe einschlagt? Der Polizei? Den Bürgern? Nützt es euch oder den anderen? Bestenfalls könnt ihr damit euer eigenes Ego streicheln lassen und mit dem Gefühl, etwas getan zu haben, wieder in euren Fernsehsessel versinken, bis die Propagandasirene wieder zu den Waffen ruft. Doch was erwächst aus diesen Konfrontationen wirklich? Wird das Leben besser? Leben eure Frauen und Kinder sicherer? Glaubt ihr wirklich, dass man seinen Gegenüber die attestierte falsche Meinung aus dem Schädel prügeln kann? Nein, denn durch die Gewaltaktionen wird es nur noch immer schlimmer. Nochmal die Frage, wem nützt das Chaos? Schaut auch nur einer von euch auf unser Polittheater in Berlin? In Zeiten von Euphorie oder Chaos ist die breite Masse damit beschäftigt zu feiern oder sich gegenseitig mit der verbalen Hasskeule zu traktieren, weil Meinungen auseinandergehen. Das Ergebnis ist allerdings in allen Fällen dasselbe. Ihr seid abgelenkt und schaut nicht dorthin, wo die Entscheidungen getroffen werden, welche euch die nächsten Gründe liefern, mit denen ihr euch abermals gegenseitig fertig machen dürft. Ihr alle habt eigentlich nur Angst. Angst, nichts zu tun. Doch tut ihr wirklich etwas zur Verbesserung oder fallt ihr immer wieder aufs Neue auf die Hassprediger und Einpeitscher eurer Lager und der Presse herein? Menschen, die Angst haben, lassen sich besser kontrollieren und manipulieren. Das wissen der Staat, die Konzerne und die zahlreichen Thinktanks sehr genau. Ich behaupte jetzt mal was. Ihr, die ihr hier auf der Straße steht, ängstliche Menschen, Wutbürger, Antideutsche, Nazis, Flüchtlinge, Polizisten, Patrioten, Antifaschisten, Verfassungsschützer, Freidenker, Linke, Migranten, Friedensaktivisten, Rechte und alle, die es hier sonst noch gibt. Ihr alle sitzt doch im selben Boot. Ihr seid Väter, Mütter, Geschwister, Söhne und Töchter, Freunde, Kollegen und jeder von euch will seine Familie und sein Umfeld schützen, so gut es eben geht. Werdet ihr denn mit eurem Handeln diesem Ziel gerecht? Was erreicht ihr denn damit, wenn ihr auf fremde Menschen losgeht, mit denen ihr nie ein Wort gewechselt habt? Versteht mich bitte richtig. Ich stelle diese Frage an alle von euch. Hass und Gewalt erzeugt immer nur noch mehr davon und verleitet euch dazu, in diesen emotionalen Stresssituationen andere Menschen zu beleidigen und oder körperlich zu verletzen. Niemand hat das Recht, einen anderen Menschen zu verletzen oder zu töten. Niemand. Erkennt ihr denn nicht, wie sinnlos diese Kämpfe sind? Ihr bringt eure Freunde und eure Familien nur noch mehr in Gefahr. Denkt auch mal daran, eine Gruppe von euch ist nicht freiwillig hier. Die Polizisten haben den schwersten Stand von allen hier. Schaut euch die Väter, Mütter, Geschwister genau an. Glaubt ihr wirklich daran, dass diese Menschen keine Angst davor haben, eventuell durch eure Schuld diesen Tag im Krankenhaus oder auf dem Friedhof zu beenden? Dass hier keine Gefühle vorhanden sind, nur weil diese Menschen Uniformen tragen und Befehle ausführen müssen? Viele von euch überziehen die Polizisten täglich mit Missgunst, Beleidigung, Abneigung und Hass. Sie handeln nach Gesetzen und Befehlen. Und ich behaupte, dass der größte Teil dieser Menschen mit edlen Absichten diesen Beruf gewählt hat. Die meisten von ihnen haben inzwischen auch die immer öfters bewiesene staatliche Instrumentalisierung erkannt. Wir müssen nicht darüber reden, dass sich die Regierung die Gesetze zurechtbiegt, um ihr Handeln zu legitimieren. Trotzdem müssen Polizisten ihre Pflicht tun, um die Familie versorgen zu können. Kommt euch das bekannt vor? Das kennt jeder von euch. Halt den Mund, dann darfst du bleiben. Die gängigste Methode der Angstinstrumentalisierung. Was ich euch also vorwerfe: Ihr legt inzwischen so wenig Eigenverantwortung an den Tag, dass es massive Polizeiaufgebote braucht, um euch voneinander zu trennen, weil ihr nicht in der Lage seid, eure verhärtete Meinung zu hinterfragen und egomanisch eure niedrigsten Bedürfnisse in der Öffentlichkeit rauszublasen. Ihr jagt euch gegenseitig und besteht nur noch aus Hass. Was sagen eure Kinder dazu? Erzählt ihr euren Kindern, dass ihr die Eltern anderer Kinder angegriffen habt, nur um euren Frust und Hass loszuwerden? Ein Gewirr aus Rechtfertigungen, Unschuldsbekundungen und Schuldzuweisungen schwappt nach jeder Eskalation durch Internet und andere Medien. Immer der andere hat Schuld. Selber war man immer der Gute. Die wichtigsten Fragen diskutieren nur sehr wenige, denn ihr bekommt von außen pünktlich neues Infofutter, damit ihr möglichst nicht aus eurer Filterblase aufbrechen könnt. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr euch einmal spontan zwischen den Fronten trefft. Einzeln, ohne Vorurteile, ohne Worte, nur gegenüberstehen und schauen, ob sich etwas in eurem Gefühlskostüm bewegt. Ein wenig Achtsamkeit mit sich selbst üben, auch wenn es schwer fällt. Gebt euch mal unverbindlich die Hand und beobachtet, was diese Handlung mit euch macht. Macht euch endlich bewusst, dass das, was aus einer Wunde fließt, bei jedem Menschen rot ist. Nehmt es nicht so leichtfertig hin, dass Menschen sich verletzen, und vor allem lasst euch nicht selbst dazu hinreißen. Lernt endlich wieder Empathie und kontrolliert eure Wut. Aus Wut sollte Mut erwachsen. Jener Mut, sich selbst zu hinterfragen und daraus die Kraft gewinnen, Gutes nach außen zu transportieren und andere Leute damit anzustecken. Im Rahmen eurer Demonstrationen solltet ihr diejenigen wegschicken, die offen provozieren, ob es nun Radikale von links oder von rechts sind. Wer Hass verbreitet, sollte damit alleine bleiben. Damit helft ihr nicht nur eurem Anliegen, sondern vermeidet auch, dass das staatliche Gewaltmonopol eingesetzt wird. Nur friedlich und gemeinsam werdet ihr etwas verändern. Ich schließe mit einem sehr passenden Spruch: Was auch immer du im Leben tust und erreichen willst, tu es mit Bedacht. Denn hier gilt wie beim Furzen: Mit zu viel Druck wird's immer scheiße. Friedliche Grüße von Chris Much. Ja, sich für was einsetzen, mit Bedacht und friedlich und an Informationen gelangen, die man nicht aus den Medien bekommt oder nur selten oder nur nach langer Suche. Das ist auch ein Punkt, über den ich heute mit Birgit Vogel sprechen werde. Birgit Vogel ist eine Aktivistin mit viel Engagement und Herz und hat sich die Frage gestellt, was geht da in der Ukraine eigentlich so wirklich vor? Wie leben die Menschen dort? Warum gibt es da so viel Hass? Was passiert da gerade? Informieren mich meine Medien wirklich? Obwohl, die Frage hat sie sich wahrscheinlich vorher schon selbst beantwortet. Aber wenn ihr wissen wollt, was dort passiert, dann hört bei diesem Interview rein oder schaut euch die Seiten von Birgit Vogel an. Gesichter des Friedens ist eine. Dann hat Birgit auch noch einen YouTube-Kanal. Auf dem findet ihr Birgits Videos. Birgit zieht durch die Gegend und interviewt meist Leute aus der Friedensbewegung vor der Kamera. Und hat sich aufgemacht und ist in die Ukraine geflogen oder gefahren und hat dort ein bisschen gedreht. Wenn ihr wissen wollt, wie sowas geht, hört zu, wir sprechen darüber. Wie kommt man dazu, zum Beispiel einfach mal so in die Ukraine zu fahren? Ist das kompliziert? Muss ich da anderthalb Jahre vorher mit irgendwelchen Regierungsorganisationen sprechen oder wie funktioniert das? Hört ihr gleich alles. Birgit wird euch das erzählen. Wir sprechen ja darüber. Und anstatt jetzt hier groß und breit darüber zu berichten, was wir gleich noch besprechen, wünsche ich euch einfach viel Spaß bei der aktuellen Folge von meinem Podcast. Ich sitze jetzt hier gerade in Berlin. Wir hatten gestern unsere vierte bundesweite Mahnwache. Und da ich ja sowieso mal wieder was aufnehmen muss, habe ich mir direkt die Biggie geschnappt und habe der gesagt, du musst jetzt mit mir reden, weil sonst redet ja keiner mit mir. Dass mir keiner zuhört, wisst ihr ja schon. Wie heißt du? Wer bist du? Was machst du? Warum sind wir hier?
Also die meisten sagen Biggie zu mir und heißen mich eigentlich Birgit Vogel.
Und man kennt dich auch als Biggie Bird, ja?
Ja, manche ja.
Manche, ja. Gut, und wir sind hier. Gestern war die vierte bundesweite Mahnwache in Berlin. Warst du auch da?
Genau, deswegen bin ich eigentlich extra gekommen. Es ist zwar eine weite Strecke für mich zu fahren, aber da wollte ich auf jeden Fall dabei sein. Und es hieß eben auch, dass ich mal ganz kurz was erzählen darf. Und das war schon ein Grund, herzukommen.
Ja. Ja. Okay, fangen wir mal ganz vorne an. Nur wenn du das, also das gilt für alles im Grunde, wenn du was nicht erzählen willst, erzählst du es nicht, ja? Auch wenn ich gefragt habe oder du sagst mir, das sage ich dir nicht oder so. Da wird keiner sagen, die aber Epithete oder so. Wir fangen meistens ganz vorne an. Wann wurdest du geboren?
Oh, wie. Eine Frage, die würde Frauen eigentlich nicht stellen.
Deshalb habe ich das. Okay. Wo wurdest du geboren?
Also ich kann es ja sagen, wo ich geboren wurde, in Bayern, in einem ganz kleinen Dorf, wo nicht mal Straßennamen existiert. Und sehr ländlich, also sehr schön eigentlich. Und ich werde jetzt demnächst, ich sag mal, auf das Festival, wenn ich komme, am 31. Mai werde ich 50.
Ah ja. Direkt, wenn das Paradiesvogelfest anfängt. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Hast du Geburtstag? Was du genau gesagt hast, habe ich schon wieder vergessen. Also du hast da Geburtstag am 31. Mai. Wer also beim Paradiesvogelfest, weil ich werde die Biggie noch dazu überreden, da auch hinzukommen und ihren Geburtstag da zu feiern, wer der Biggie da über den Weg läuft, hat gefälligst alles Gute zu wünschen und am besten sogar einen Kuchen dabei zu haben. Okay, dann kommst du also aus Bayern und hast große Teile des letzten Jahrhunderts erlebt und warst jetzt auf der Mahnwache in Berlin. Bist du in so einem friedensbewegten Haus aufgewachsen oder bist du überhaupt nicht friedensbewegt? War dann Großwerden, warst du immer irgendwie politisch aktiv oder bist du Beobachterin oder Lehrerin über Frieden? Was hat dich dahin getrieben?
Also von meinem familiären Umkreis, da bin ich eigentlich auch eher ein Paradiesvogel. Also meine Eltern haben mal gesagt, vor einigen Jahren, ich sei nicht ganz normal im Kopf. Also das haben sie wortwörtlich gesagt. Ich sollte mich eigentlich mehr mal ein bisschen um mich selber kümmern. Also früher hat mich eigentlich mehr das Thema Umweltschutz und Tierschutz interessiert. Das war so mehr mein Thema. Und jetzt heißt es eigentlich seit vielen Jahren auch die gesunde Ernährung. Deswegen lebe ich eigentlich größtenteils versuche ich vegan zu leben. Oder vegetarisch auf jeden Fall. Und seit ungefähr 2-3 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Frieden. Ne? Und war damals eben auch auf dem Bilderberger Treffen. Das war so der Einstieg irgendwo. Und habe auch vorher...
Wo welches Bilderberger Treffen?
In Dresden.
In Dresden, da war ich auch.
Also bei mir war es eigentlich, ging es auch wie bei vielen los mit der Sache, die in Köln passiert ist. Damals die Silvesternacht,
ja.
Wo ja eigentlich, glaube ich, viele aufgewacht sind, wo sie sagen, da stimmt doch im Land irgendwas nicht, wenn die Polizei da irgendwelche Sachen verheimlichen muss. Und dann war der nächste Schritt, habe ich im Internet recherchiert und dann stieß ich auf die Bandbreite Woyner. Und das hat mich schon fasziniert, dass jemand so direkt die Wahrheit hier sagt, ne, und sich da traut. Also sowas bewundere ich, wenn jemand so einen Mut hat eigentlich, weil ich weiß, dass das eigentlich...
Gehört da Mut zu?
Ja, die meisten müssen ja mit Diffamierung rechnen und das scheuen ja viele. Ne?
Glaubst du, das ist der Grund, dass viele nicht sagen, dass ihnen das auch bestimmte Zustände stinken oder stinkt ihnen das einfach nicht?
Also der typisch Deutsche, würde ich ja mal sagen, ist eigentlich so erzogen worden und so wurde ich eigentlich auch erzogen, dass man immer aufpassen soll, was man sagt. Oder es heißt ja eigentlich immer, was sollen jetzt da die Nachbarn denken?
Ja,
das ist so das typische Denken. Ja. Und bloß nicht auffallen, ne? Da fällt es jetzt da auf. Und das ist so typisch. Und das ist auch das größte Problem, denke ich, was wir hier haben. Und da mal zu sagen, nee, ich stehe zu meiner Meinung und ich bin da für etwas oder gegen was, das trauen sich viele. Ich werde in letzter Zeit auch öfters angesprochen von manchen Leuten, wie jetzt da das Video, wie ich gemacht habe, vom Donbass, wo manche Leute sagen, super, dass es Leute gibt, die so eine Zivilcourage haben und sich trauen. Also es ist schon ein Problem.
Donbass hast du angesprochen. Hast du da eine besondere Beziehung zu? Das ist in der Ukraine, oder?
Genau, die Ostukraine. Das Problem, ich bin ja jetzt auch keine Kriegsreporterin, aber ich mache ja nebenbei seit einem Jahr ungefähr Interviews aus der Friedensszene, Leute oder Leute, die sich engagieren. Und da hatte ich ja die Möglichkeit, es hat mich jemand gefragt, ob ich Lust hätte oder Interesse hätte, da mitzugehen, mal in den Donbass. Besser gesagt in Donetsk eben, die Volksrepublik Donetsk. Viele würden jetzt sagen, die nicht anerkannte Volksrepublik Donetsk. Also mir wurde es so vorgestellt. Und da ich ja eigentlich immer jemand bin, der sagt, ich schaue mir die Sachen eigentlich gerne selber an. Ich glaube nicht, dass was in der Presse kommt. viele von uns wissen ja, dass es einen Grund hat, dass man es nicht alles glauben soll. Dann habe ich gesagt, ja, ich gehe damit. Es ist zwar ein Kriegsgebiet, aber ja, dann habe ich zugesagt und bin mitgegangen. Und es waren 3 Tage lang. Und wir haben uns halt wirklich die Gegend angeschaut, wie die Leute dort leben in der Stadt Donetsk, wo ich eigentlich ein relativ normales Leben gesehen habe. Also es waren wirklich Mütter mit ihren Kindern auf der Straße und sehr, sehr gepflegt alles. Bis hin zur Trennlinie sind wir dann gegangen, wo also wirklich die Menschen größtenteils nur noch im Keller leben und täglich bombardiert werden.
Und das hast du dir halt mal selber angeschaut?
Das habe ich selber angeschaut und habe auch ein Video, also eine Art Dokumentarfilm darüber gemacht, der 2,5 Stunden geht, dem auf Gesichter des Friedens geht, auf meinem Blog. Und Sputnik hat sogar exklusiv darüber berichtet. Auf
der also Platz, ist das ja. So eine Sputnik News, und dann hast du also so eine Putin-Versteher.
Ja, genau. Also das habe ich auf dem Video eigentlich auch ganz klar gesagt, weil ich finde das immer nervig irgendwo, wenn du dich für irgendein Land einsetzt, wie jetzt zum Beispiel Russland. Wir haben nun mal einfach ein Problem jetzt da. Frau von der Leyen würde sagen, Deutschland muss die, oder hat gesagt, die Speerspitze gegen Russland bilden. Das sollte eigentlich jeden in Deutschland aufhorchen lassen, also was für eine gefährliche Situation das eigentlich ist, wie nah wir eigentlich an dem Dritten Weltkrieg stehen. Russland ist ja kein kleines Dorf irgendwo, sondern das ist ja eine heikle Sache. Aber
ja, aber dieses Donetsk, wovon du gesprochen hast, das muss ja ein kleines Dorf sein, weil da habe ich ja selten was von gehört in den Nachrichten oder gelesen.
Ja, das ist halt das, was die eigentlich da unten auch sagen. Die kriegen ja das auch mit, dass hier im Westen kaum irgendjemand was davon hört.
Also ist das so ein kleines Dorf irgendwo in der Ukraine?
Ja, das ist schon. Also in Donetsk hat 2,5 Millionen Einwohner.
Kein so kleines Dorf.
Also das ist schon größer und es wird aber halt hier, man sieht genau in den westlichen Medien, wirklich totgeschwiegen. Und wenn, dann hört man eigentlich nur, dass da halt das ganze Land, die ganze Republik besetzt ist von Separatisten, Terroristen und russischen Soldaten oder so. Und das wollte ich mir halt mal ansehen und habe da auf jeden Fall ein ganz anderes Bild gesehen. Also was da politisch im Hintergrund alles läuft, muss ich ganz klar sagen, weiß ich nicht. Darum ging es mir auch nicht. Ich wollte mir die Menschen anschauen, die Situation. Und also hier wird auf jeden Fall definitiv falsch berichtet oder gar nicht berichtet. Mhm. Und das haben uns die Leute dort auch gebeten, haben gesagt, schaut euch alles an und geht heim und erzählt davon.
Und das machen wir ja jetzt.
Ja, genau.
Und wer von euch da mehr von erfahren möchte, kann auf welchen Blog gehen?
Gesichter des Friedens.
Mit Bindestrich oder alles zusammengeschrieben?
Ja, den Blog wieder immer Gesichter-des-Friedens.blogspot.com.
Okay. Ansonsten einfach mal in eine Suchmaschine eingeben, zum Beispiel bei Ecosia und Gesichter des Friedens suchen und dann finde ich dich.
Finde ich mal einiges.
Bist du auch bei YouTube?
Genauso bei YouTube habe ich auch einen Blog, der heißt auch so, Gesichter des Friedens. Muss man mal gucken, manchmal findet man noch einen zweiten Blog von mir.
Und ich habe davon gehört, dass du die Dokumentation machst und ich kannte dich jetzt aus der Rezeption, indem ich ein paar Interviews gesehen habe, die du mit Leuten geführt hast, die ich kenne. Also Lars Merholz hast du, glaube ich, interviewt und den Chris Much und so. Da habe ich mir ein paar Videos angeschaut, aber letzten Endes, wenn ich das richtig gehört habe, bist du vor 2 Jahren über irgendein Thema dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich muss mich generell mal mehr mit der Thematik beschäftigen und einfach sagen, was ich dazu denke. Und innerhalb von 2 Jahren hast du da nicht nur damit angefangen, sondern dir eine Kamera geschnappt und gesagt, jetzt die Interviews, die ich im Fernsehen sehe, mache ich halt meine eigenen mit Leuten, die mich interessieren. Und so weit gegangen, dass du jetzt in die Ukraine gefahren bist und dir in einem Kriegsgebiet angeguckt hast, wie die Leute da leben.
Genau. Ja, das war irgendwie schon ein komischer Weg vielleicht, irgendwie, den ich da gegangen bin. Wie gesagt, anfing ging es Bilderberger Treffen, was ich vorhin gesagt habe. Da habe ich von der Friedensfahrt erfahren, die dann nach Berlin-Moskau ging. Da war ich ja auch dabei.
Ja.
Und was aber allerdings ein bisschen stressig war. Und ich bin kurz drauf dann ein paar Mal ganz alleine nach Moskau gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte, nicht weil ich ein Putin-Versteher bin, sondern weil ich möchte das Volk eigentlich kennenlernen. Ich war zum Beispiel Weihnachten dann nochmal drüben. Ich wollte einfach sehen, wie feiern die Russen Weihnachten zum Beispiel. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, was wissen die eigentlich schon über Russland?
Ich weiß, dass 27 Millionen Russen im Zweiten Weltkrieg gestorben sind.
Aber ansonsten wissen wir über das Land eigentlich relativ wenig. Man wird eigentlich ferngehalten.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich möchte mal wissen, wie feiern die Menschen, die normalen Menschen, zum Beispiel Weihnachten drüben, war ich da nochmal drüben. Ich wollte Kontakte knüpfen.
Also alles, was ich von Russland weiß, ich bin jetzt auch im Westen der Republik aufgewachsen.
Ich auch.
Weiß ich aus dem Fernsehen oder weil über Dritte. Also wir haben ja schon mal über die Bandbreite gesprochen. Mhm. Mein Freund Warner und DJ Torben sind Anfang der Nullerjahre über die Gewerkschaft nach Russland geflogen und haben dann in Sibirien, glaube ich, irgendwo, wo Automobilwerk
ist. Das hat mir mal im Interview erzählt.
Haben die Konzerte gegeben. Und da haben sie mir Sachen erzählt. So, aber ich selber kenne keinen russischen Russen, der in Russland aufgewachsen ist, lebt und der mir erzählen könnte, wie es da abgeht. Ich kenne Leute, die hier sozialisiert worden sind und aus ursprünglich russischen Familien kommen.
Ja.
Oder ich habe die Erzählungen von meiner Großmutter, für die der Russe immer schlecht war, weil deswegen musste man weg von zu Hause, dass da vorher noch ein bisschen was anderes passiert ist, wird dann gerne ausgelassen, aber ich weiß nichts. Und ist das da so anders, wie man das meinen könnte? Sind die Leute anders oder im Grundsatz gleich oder?
Also erstens mal klar wird das immer schon ein bisschen schlecht gemacht. Es wird ja immer der böse Russe irgendwo mit eingeflechtet. Werner-Film zum Beispiel. Mhm. Werner-Film heißt es, glaube ich. Ne? Ja. Da ist es ja auch schon, Vorsicht, die Russen kommen immer. Das ist so immer auch in den Filmen. Also da sieht man ja immer irgendwie so der böse Agent aus Russland irgendwo. Und wie ich zum Beispiel auch in Russland rübergeflogen bin, war ich irgendwo, wo ich wohne, in der Apotheke. Da hat auch eine zum Beispiel zu mir gesagt, ob ich keine Angst habe, nach Moskau zu gehen. Da habe ich gesagt, nee, wieso eigentlich? Ja? Weil die denken halt so, da wird man ausspioniert. Und die eine oder andere hat dann auch ganz klar zu mir gesagt, was machen Sie, wenn Ihnen Putin über den Weg läuft? Na, ich sag, ja, der sitzt jetzt nicht irgendwo in einem Busch und war nicht drauf, der sieht irgendwo
vorbei. Der spricht ja auch gut Deutsch, mit dem kann man sich ja sicherlich gut verständigen.
Ja, aber das sieht man doch manchmal, was denken die eigentlich, sag mal, die warten nur drauf, bis jetzt die Bicke kommt und dann kann er über mich herfallen, oder
was? Ja, aber wie kommt denn das, dass du eben nicht so denkst und dir nicht sagst, also das denkst, was dir vor, weil alles, was wir über irgendwas denken, was wir nicht selbst kennen, ist uns ja in irgendeiner Weise medial vermittelt worden.
Ja.
Und Medien können ja mannigfaltig sein. Das kann der Freund sein, der einem erzählt, wie es da ist, oder die Zeitung, die schreibt, wie es da ist, oder das Fernsehen, oder eben so eine Dokumentation, wie du die gemacht hast. Weil in dem Fall ist ja das auch nur ein Medium. Wenn ich das gucke, war ich ja nicht da. Sondern ich sehe das, was du ausgesucht hast, da zwar selber wahrgenommen hast, aber ich weiß ja auch nicht, ob das alles ist, was du da gesehen hast.
Ja, klar, ich habe ja auch nicht.
Vielleicht hast du ja auch das genaue Gegenteil gesehen und das ist halt nicht in die Dokumentation.
Ja, ja, ja.
Ich muss halt jemandem irgendwie vertrauen und sagen, so, und dann ist bei dir ja noch der Punkt gekommen, dass du gesagt hast, nicht nur ich vertraue das dem nicht unbedingt, was ich da höre, sondern dann auch noch gesagt hast, dann stehe ich jetzt mal hier vom Sofa auf und nehme so eine Videokamera oder mein Handy oder eine Kamera und einen Kameramann oder bin da alleine und dann gucke ich mir das mal an.
Ja.
So, das ist ja keine normale Reaktion, weil normalerweise schaltet man den Fernseher an und guckt, ob Deutschland sucht den Superstar kommt oder fliegt nach Mallorca in Urlaub, nur um dann wieder anständig das zu denken, was mir einer vorsetzt.
Ja.
Don't rock the boat. Ja. Also stör hier nicht die Ordnung. Was sollen die Nachbarn davon denken?
Ja.
So, wie kommt das?
Also ich weiß nicht, ich war eigentlich schon immer jemand, der die Dinge hinterfragt hat, der das nicht einfach so hingenommen hat, sondern eigentlich schon immer jemand, der sagte, warum ist denn das eigentlich so? War als Kind, glaube ich, schon so.
Warst du ein rebellisches Kind?
Ja, zum Teil vielleicht schon, ja, manchmal. Dann heißt es manchmal, ja, das ist eine dämliche Frage, was du hast. Das ist halt so. Und wenn ich dann immer nachgebohrt habe, ja, warum eigentlich? Ne? Und dann kam manchmal, ja, schwierig, ja, ich weiß nicht, das ist halt so. Also die Dinge mal zu hinterfragen, dann einfach alles zu schlucken, was man hört.
Oder lass mich mal so eine Frage stellen. Was ändert das denn jetzt an der Tatsache, dass du da hingefahren bist?
Also ich weiß halt irgendwie, ja, zumindest was nicht wahr ist, sagen wir mal, was da erzählt wird irgendwie, dass das so nicht wahr ist. Und dass man zum Beispiel jeder nach Russland gehen kann, sich das mal anschauen kann. Also Moskau, wenn man am Roten Platz ist, Das ist wimmelt von Menschen aus der ganzen Welt. Also da braucht man doch keine Angst zu haben, da hinzugehen. Und es kann sich auch jeder einfach ein Visum besorgen. Man braucht nur ein Visum, weil auch offene Friedensfahrer bin ich teilweise schon gefragt worden, wie magst denn du das, dass du da alleine hingehst? Da sage ich immer, meine Tante war auch schon zweimal in Moskau. Also Visum besorgen, einen Flug besorgen, hingehen, sich das anschauen,
ja, aber und sich selber ein Bild machen. Liegt das nicht vielleicht auch daran, dass man glaubt, da kann man gar nicht hin und wenn, dann ist das alles komisch, grau und die Leute sind mit der Kalaschnikow laufen da rum und mögen mich nicht, da gehe ich doch lieber nicht hin, dass wir das alle, mit denen man jetzt so sprechen kann, außer den ganz relativ jungen Leuten, so erlebt haben. Da gab es den eisernen Vorhang und ich habe vor, weiß ich nicht, 1990 auch nicht wirklich jemanden kennengelernt, der russisch war.
Ja.
So, weil da scheint es ja so gewesen zu sein, dass man da eben nicht einfach so rein und raus kam.
Ja.
So, und heute kann ich in den Flieger steigen,
ja,
und da 2 Wochen Urlaub machen in Moskau in einem Hotel,
ja,
und krieg da auch Wasser und was zu essen und,
ja,
zu trinken und nicht nur Wodka und Borscht, sondern das ist ganz normal. Dann,
das, ja, ist ganz normal und man kann ja auch nur ein paar Tage. Ich war jetzt, wie gesagt, 3-mal alleine auch drüben und bin das eine Mal, glaube ich, auch nur 4 Tage was drüber geflogen. Also gerade wo ich wegfliege, München, Memmingen zum Beispiel, kriegt man manchmal Flüge für 100 Euro hin und zurück.
Nee.
Ja, also ich kenne einen Bekannten, der ist sehr, sehr oft drüben und der sagt, der schaut immer drauf, geht mit kleinem Gepäck und er kriegt manchmal Flüge hin und zurück für 60 Euro.
Das ist ja krass.
Dann braucht man halt das Visum noch dazu und wenn man vielleicht öfters fliegt, kann man sich auch ein Jahresvisum oder so holen. Ja,
aber Visum ist doch bestimmt kompliziert, oder?
Ja, da gibt's ja auch Visa-Sender, wo man das machen kann. Also ich habe da in München eins. Und die machen das alles, was man braucht, also wann man fliegt oder wenn man vielleicht ein Monatsvisum haben will. Oder ansonsten gibt man die Flugzeug an, wann man fliegt. Und man braucht eine Einladung, braucht man immer dazu.
Ach, die braucht es.
Die, also, braucht man, ja. Aber die kriegt man auch, wenn man in ein Hotel übernachtet.
Was ich, okay, ja, dann hält mich das Hotel ein.
Genau, die verlangen halt vielleicht 14 Euro oder so. Oder über das Visa-Sender. Die machen das eigentlich dann mit der Einladung, kostet halt ein paar Euro mehr.
Mhm.
Dann machen die das alles. Also Flug buchen, Visa besorgen, Reisebus muss gültig sein, mindestens ein halbes Jahr bei der Ausreise. Und ja, ein Hotel buchen, wenn man halt überall auf der Welt ein Hotel bucht und dann kann es losgehen.
Ja,
und das ist relativ günstig und die Preise waren da, also das erste Mal, wie ich war im Hotel, habe ich 50 Euro fürs Hotel bezahlt. Das war ein schönes Hotel, die haben auch Englisch gesprochen, war zu Fuß 15 Minuten vom Kreml weg.
Ist das da, wenn du nach Russland oder in die Ukraine fährst oder fliegst, ist das da was Besonderes, wenn jemand Englisch spricht?
Ja, in Russland sprechen sie nicht überall Englisch. Also da war ich in einem Restaurant oder in zwei, da hatte ich auch Probleme. Also Deutsch spricht da ein
wenig. Und wie verständigst du dich dann? Hast du jemanden dabei, der übersetzen kann oder Hände und Füße oder?
Also das erste Mal, wie ich war, habe ich ja versucht, Kontakte zu knüpfen zu einen älteren Mann habe ich kennengelernt bei der Friedensfahrt. Das war ein Russis, ein Veteran. Und der ist immer auf mich zugegangen und hat halt so stolz Bilder gezeigt, wie er in Deutschland war, auch stationiert war. Und dass er Freunde hatte eben in Deutschland. Und wie halt so sind sie ältere Leute. Und das hat er mir halt gezeigt. Und da habe ich mich daran erinnert und gedacht, Mensch, wenn ich jetzt darüber gehe, klar wäre nicht schlecht, Kontakte zu haben. Und habe versucht, den ausfindig zu machen über Facebook, wie, ja, der heißt und so. Und habe den angeschrieben. Und ja, der hat sich dann gleich gefreut. Und da war ich ja zur Weihnachtszeit eine Woche drüben. Und die haben dann regelrecht einen ganzen Plan aufgestellt für mich, eine Woche lang, also dass ich dann das anschaue und dann die älteste Moschee in
Moskau. Die Leute haben dich dann auch eingeladen, damit du dein Visum bekommen konntest?
Nee, das habe ich selber besorgt. Das Visum,
okay,
ist das Visa-Sender.
Also
das
du gehst hin, einfach in ein Reisebüro oder im Internet, buchst einen Flug,
mhm,
und dann sagst du, jetzt muss ich zum Visa-Center, weil ich das nicht alles selbst machen möchte, du gibst denen nochmal Geld.
Mhm.
Relativ, also man muss ja seine Zeit berechnen, also wie viele, mhm, Stunden säßest du daran und wenn du dir jetzt Mindestlohn von, weiß ich nicht, 9 Euro auszahlen möchtest,
mhm,
dann brauchst du 45 Euro.
Mhm. Also es kann gut sein, dass das auch ein Reisebüro managt mit dem Visum, mhm, das weiß ich natürlich jetzt auch nicht.
Aber das ist also gar kein Problem.
Das ist kein Problem.
Und dann hast du da Weihnachten verbracht.
Genau, und waren verschiedene Leute eigentlich aus Moskau, die sich da um mich gekümmert haben. so haben sie einen richtigen Plan für mich gemacht, wer da für mich zuständig ist und mir was es zeigt halt irgendwo. Also es war wirklich, also echt süß irgendwo, fand ich. Und wie gesagt, älteste Moschee haben wir angesehen und verschiedene Plätze haben wir angesehen. Und dann zur Weihnachtszeit, das ist ja am 6. 7. Januar, wo die Weihnachten haben.
Ach, die haben Jahren. Anderes Weihnachten.
Die haben anderes, ja. Weihnachten, ja. Sie haben diese andere Kalender.
Orthodoxe,
ja, genau. Ja. Muss ich mal nachschauen. Und da wollte man eigentlich in die große Kirche in Moskau, aber die ist eigentlich überfüllt gewesen. Da sind wir eigentlich in die Kirche gegangen von den Alexander, das ist auch ein junger Moskauer, wo er eigentlich normalerweise hingeht. Und dann bin ich da in die Küche mitgegangen. Und sah das halt, wie die so Weihnachten feiern. Also schon ein bisschen anders wie wir. Aber jetzt auch nicht megamäßig anders, ne? Und auch interessant fand ich irgendwo, genau, wir waren dann noch, bin ich eingeladen von denen, so eine Nach-Silvesterfeier hatten die. Da haben sie mich eingeladen in so einer typischen Blockhütte. Also da habe ich auch Bilder davon, wenn man meinen Blog kennt, Biggie's World habe ich das, glaube ich, drauf, wo ich die Weihnachtszeit verbracht habe. Und da waren wir so eine Blockhütte drin, außerhalb von Moskau, im Rand von Moskau haben wir da verbracht, was auch was typisch Russisches, glaube ich, ist, so diese Blockhütten, diese Holzhütten. Und war total lustig, wie wir da gefeiert haben. Und da hat mich der eine gefragt, der Alexander, das weiß ich noch, also da haben wir natürlich schon ein bisschen was getrunken gehabt, alle. Ist mal halt lustig drauf gewesen. Und dann fragte mich, ob mich was fragen darf. Und dann sage ich, ja, und warum nicht? Und dann sagt er, stimmt es eigentlich wirklich, dass ihr Deutschen über uns Russen denkt, dass wir alles Barbaren sind? Ne?
Was antwortet man dann?
Ja, das war echt eine komische Situation. Da war Totenstille im Raum. Keiner hat mehr was gesagt und ich. Ich meine, klar war mein Gedanke gleich nicht, das habe ich nie gedacht. Ne? Wie kommen die da drauf? Ne? Aber doch kommt dann im Kopf so, naja, es wird ja eigentlich schon viel erzählt über Russland, über die Russen. Aber das weiß man ja eigentlich nicht. Ne? Und dann, aber da siehst du, was die eigentlich denken und wissen wollen, was wir Deutschen eigentlich über sie denken. Ne? Und habe halt das erklärt und gesagt, nein, dass ich das nicht denke, aber klar, man muss sich halt erstmal annähern an das andere Volk. Ne?
Ja, und gut, du denkst das nicht, aber ist das in der Gesellschaft vielleicht so, dass das wirklich so, also man hört ja, wenn vom russischen Volk die Rede ist, hört man ja häufig zum Beispiel den Ausdruck der Russe.
Ja.
So, und ganz ehrlich, wenn jemand über mich mit der Deutsche sprechen würde, also ein Großteil meiner Nachbarn, mit denen möchte ich nicht in einen Topf geworfen werden.
Da gibt's auch solche und solche, das ist doch ein Quatsch. Ne? So. In Deutschland gibt's auch viele, wo man sagt, was ist denn das für ein Idiot?
Also es wird schon sehr undifferenziert, ja. Wenn ich das so überlege, über nicht nur über den Russen, sondern auch den Amerikaner oder den Israeli, den Kongolesen gesprochen.
Ja.
Wir kennen eigentlich über das, worüber wir informiert werden, ja auch nur eine Oberfläche. Ja.
Oder man sieht sie vielleicht im Urlaub irgendwo, wenn man vielleicht irgendwo tauchen ist, wenn man vielleicht auch so, da sind Russen dort, die sich vielleicht unmöglich verhalten irgendwo. Das habe ich auch gekannt vorher. Und das hat mir zum Beispiel auch ein Russe erzählt, also die Leute, mit denen ich zu tun hatte, es waren halt schon auch gebildete Leute, also muss ich sagen, auch sehr, sehr höflich. Also alle, wo ich kennengelernt habe, Russen sind sehr, sehr höflich und sehr taktvoll. Und der hat auch gesagt, dass die meisten, die da in Ägypten oder im Ausland Urlaub machen, das kann sich ja normaler Russe ja oft gar nicht leisten. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so deutlich sagen kann, aber er hat gesagt, es sind halt oft auch welche, die vielleicht betrogen handeln oder sonst was, und die können sich solche Urlaube leisten dann. Und das sind die, die man dann sehen. Mhm. Die sie da vielleicht unmöglich aufführen, wobei man sieht, wie führen sich manche Deutsche im Ausland auf.
Ja, gut,
ne?
Der Ballermann 6 spiegelt auch nicht die deutsche Gesellschaft wieder.
Genau, ne? Man sagt, das ist ein typisch Deutscher, und das stimmt auch, das würde uns Deutsche auch ärgern. Man sagt, das ist nicht der typisch Deutscher, ne? Bloß weil da welche da wochenlang saufen, ne? Und da ist es genauso. Also man muss schon mal wirklich mal hingehen und normale Menschen kennenlernen. Also wenn, dann kann ich auch jedem mal empfehlen, vielleicht gibt's hier auch Künstler zum Beispiel oder Schulen, die sagen, sie gehen mal rüber und knüpfen Kontakt auch zu Künstlern. Oder als Vegetarier, man sagt, das wäre meine Idee gewesen, vielleicht auch Kontakte zu anderen Vegetariern zu knüpfen, ne?
Kann man in Russland gut als Vegetarier unterwegs sein, oder muss ich dann die ganze Zeit Sauerrahm und rote Beete essen?
Also es gibt schon, glaube ich, eine nennenswerte Friedensbewegung, vegetarische, Friedensbewegung,
das vegetarische,
ja, das ist dasselbe eigentlich, das stimmt. Aber es ist, glaube ich, schon noch mehr eine Fleischesser-Nation, aber sie gehen mittlerweile in die Richtung. Wenn man jetzt Rohkost anschaut, sich jemand mit der Rohkostszene auskennt, da gibt es ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel die Sachen zu mit Dörrautomaten zum Beispiel machen, dass man jetzt die ganzen Enzyme nicht abtötet, dass das noch gesund bleibt. Da haben die zum Beispiel Verfahren in Russland, die schon wesentlich weiter sind als auf der ganzen Welt. Das hat mir letztens ein Russe erzählt. Also wir sind da teilweise schon wieder weiter. Und das war nicht ganz faszinierend, ne? Und so, dass sie sind da überhaupt nicht irgendwie rückständig, ne? In keinster Weise.
Gut, als Vegetarier oder geht's ja noch, aber Rohköstler oder Veganer haben es ja auch hier bei uns schwer.
Ja, genau.
Also wenn ich zu weit der Norm entfleuche, dann habe ich halt Probleme.
Ja, ja.
Dann, nicht nur, dass ich dann als Veganer, weiß ich nicht, und ich habe einen normalen Job irgendwo und dann bleibt mir ja oft keine andere, dann kann ich halt nicht mit den Kollegen, die alle in der Mittagspause an die Pizzeria gehen, nebenan, kann ich nicht so einfach mitgehen, sondern ich gehe zu Rossmann oder DM und kaufe mir Cashewkerne und meine Sachen zusammen, die auch lecker und gesund sind.
Sehr gut.
Aber nicht nur, dass ich da ein Problem mit habe, weil das aufwendiger ist für mich, sondern dann komme ich aus der Mittagspause zurück und meine Kollegen nehmen mich auch noch auf den Arm dafür, dass ich das mache. Ja? Also ich habe es ja als zum Beispiel Veganer auch schwer hier.
Ja, also in Großstädten wie jetzt Berlin gibt es ja, glaube ich, schon vieles mittlerweile.
Ja, aber nach der veganen Currywurst musst du auch lange suchen.
Ja, aber es gibt ja auch andere Sachen, ganz, ganz leckere Sachen. Also die vegane Küche hat eigentlich schon sehr, sehr leckere Sachen. Leckerer als die, also man arbeitet ja oft dann viel mit Kräuter und besonderen Gewürzen. Also du hast teilweise wirklich ganz andere Geschmacksrichtungen. Und da sind wir auch wieder dabei, dass man vielleicht mal wegkommt von der Angst, dass man ausgelacht wird. Ist mir auch schon passiert, dass mich Leute ausgelacht haben, oh, vegetarisch und so. Und dann habe ich festgestellt, dass manche dann auf einmal ja versuchen auch vegetarisch zu leben. Und ich weiß, dass es eigentlich mein Einfluss war. Und dann denkst du, die lachen dich irgendwo aus, nach außen. Und im Inneren denken sie eigentlich mal, aber ist es eigentlich schon bewundernswert, dass die da so dazu steht. Sagt, nö, das esse ich jetzt nicht und nö. Und da haben halt viele Angst dazu, davor, wenn jemand eigentlich zu seiner Meinung steht. Weil du triffst die Leute ja eigentlich bei ihrer eigenen Schwäche.
Ist das auch ein Grund, warum gestern vielleicht nicht mehr 8000 wie 2014 mit uns für Frieden unterwegs waren, sondern ein paar hundert? Und liegt das daran, Angst davor zu haben, zu seiner eigenen Meinung zu stehen?
Ja, haben viele, glaube ich, schon. Viele haben schon Angst, eine eigene Meinung zu sagen. Also wie gesagt, mir haben sie auch welche schon gesagt, dass ich bin noch nicht super, was du da magst, also auch wenn ich da Videos drehe oder jetzt da in Donbass war, und sagen, ich wäre froh, wenn ich das schon auch schon so weit wäre. Oder ich brauche vielleicht noch ein bisschen, aber ich bin auch bald so weit, dass ich sage, meine eigene Meinung sage.
Hast du eine Idee, wie man das vielleicht überwinden könnte? Weil es wäre ja gestern bei der 4. bundesweiten Mahnwache für den Ersten Weltfrieden, wäre es ja schon schön gewesen, wenn wir nicht nur 8000, so wie vor ein paar Jahren, am Potsdamer Platz gewesen wären, sondern vielleicht 80.000. Wie kriegen wir das hin, nicht nur immer den Frieden zu predigen, sondern auch Leute dazu zu bringen, das mit uns zu tun?
Ja, schwierige Frage.
Ne? Machst du deshalb auch, ja, einfache Fragen kann jeder stellen. Ja. Machst du deshalb auch dann Interviews, Videos und Dokumentationen, weil du glaubst, das könnte ein Weg sein? Oder machst du die, weil du dich geil findest und im Internet sein willst?
Genau. Ich muss ja dazu sagen, ich bin hier vorher auch noch, 2 Wochen habe ich ja so eine Friedensfahrt durch Deutschland gemacht. Das haben leider recht wenige mitgekriegt. Wo ich in Österreich war und in Deutschland auch Rammstein besucht. Das war für mich jetzt das Ziel, mal zu zeigen, wer setzt sich eigentlich für den Frieden ein und was gibt es da für Friedensaktionen, um das vielleicht mal ein bisschen näher zu bringen und das Ganze ja mal zu zeigen. Was mir halt damals aufgefallen ist, wie ich in die Friedensszene gekommen bin, ja, da gehe ich jetzt auf dünnen Eis, aber mir kam das oft auch ein bisschen sehr kompliziert vor. Zu mir haben ja auch manche schon gesagt, ja, du kannst ja nicht einfach so Frieden einsetzen, du musst dich schon politisch positionieren. Und dann denke ich mir, wieso? Ich muss jetzt sagen, ich bin links oder rechts oder Querfront oder was der Kuh was. Ich will einfach sagen, ich setze mich für Frieden ein, ne? Und dieses immer in Schubladen denken, irgendwo Schublade reingeschoben zu werden, das nervt mich eigentlich, ne? Und da haben, denke ich mal, viele schon auch ein Problem damit.
Ja, machst du das gar nicht? Oder wenn du es machst, fällt es dir auf? Also Schubladen denken.
Also ich wusste vieles gar nicht. Ich muss ehrlich, auch wenn ich da jetzt dumm dastehe, nachschauen, was ist ein Querfront eigentlich? Ich habe wieder gegoogelt. Oder was ist jetzt typisch links oder rechts so eigentlich? Ne? Das sind so Sachen, wo man denkt, ist auch vielleicht für einen Otto- und Normalverbrauch typisch rechts, kennt man vielleicht, das sind die Rechtsradikalen. Mhm. Ja? Aber mit all den anderen Sachen kann man oft als Otto- und Normalverbraucher gar nichts anfangen. Also wie, ich will einfach bloß Frieden haben. Bin ich jetzt da schon wieder...
Vielleicht auch, wir haben ja gerade über die Antifa gesprochen und die Rezeption zwischen antideutscher Antifa und Antifaschisten, die antifaschistische Arbeit tun und so, das findest du auch so, diese Unterscheidungen oder Querfront. Es gab ja historisch gesehen eine Querfront und dann gibt's heute Leute, die Querfront rufen und dann gibt's heute aber auch Leute, die Querfront betreiben wollen würden und Leuten, denen das vorgeworfen wird.
Siehst du, das ist mir schon wieder zu kompliziert.
So, genau, das wollte ich fragen. Zu kompliziert. Haben wir da überhaupt eine Chance, mit dieser auseinanderzuhalten, die Gesellschaft zu erreichen?
Du erreichst doch niemals irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, auf eine normale Verkäuferin zugehe, die vielleicht auch sagt, Mensch, ich will Frieden, ich will jetzt keinen Krieg mit Russland oder ich will diesen Syrienkrieg nicht unterstützen. Und du kommst ja dann ständig damit mit, bist du querfrontmäßig, bist du so oder jenes, da knattert es doch jeden die Birne weg, also den Kopf weg, wo sie denken, keine Ahnung irgendwie. Also wir müssen auch mal ein bisschen vielleicht eine einfachere, simplere Sprache finden, wo ich jeden erreiche. Also nicht, dass die Leute dumm sind, weil ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die Masse der Menschen schläft noch und ist dumm. Das ist nämlich auch ein Fehler, finde ich irgendwo. Die Leute... Finde ich nämlich auch ein bisschen abgestoßen, wenn man sagt, ja, ich schlaf ja alle nur, ich schlaf mit
dir. Du verstehst das ja sowieso nicht.
Wir sind natürlich viel klüger, aber ihr seid ja viel zu dumm, ne? Und da steckst du die Leute ja damit ab. Ja. Ne? Und da muss man eigentlich auch mal ein bisschen wegkommen, dass man sagt, ich habe mich in letzter Zeit schon öfters auch mit Verkäuferinnen mal unterhalten, oder Handwerker hatte ich in letzter Zeit bei mir im Haus, solche Wasserschaden hatte. Und dann bin ich echt verwundert. Die sind nicht in der Friedensszene, die kennen auch diese ganzen alternativen Medien gar nicht. Mhm. Überhaupt nicht, ne? Aber die haben echt informiert, ne? Und haben gesagt, die wissen, was da los ist langsam, ne? Und auch mit Russland, dass sie das nicht mitspielen, dieses Spiel, ne? Und dann denke ich mir, an solche Menschen müsste man halt auch mehr rankommen, dass man eben dann mit denen vielleicht Aktionen macht, ne? Vor denen siehst du und hörst du ja eigentlich kaum was, weil die auf keine Demo zum Beispiel gehen, ne? Aber warum ist das so? Warum kommen man die Menschen nicht dran? Es sind viele mittlerweile aufgewacht in Deutschland. Also das mit Russland zum Beispiel sind auch viele, das sagen. Also ich denke mal, gerade mit der Skripal-Affäre ist meine persönliche Meinung, der Schuss ging nach hinten los. Weil da sagen jetzt schon viele, wo sagen, ja, es ist ja schon ein bisschen dämlich, ne? So dämlich kann ja Putin gar nicht sein, ne? Mhm. Und wachen da schon langsam auf und sehen, dass das einfach wirklich langsam eine Kriegshetze ist, ne?
Aber ich kann mich ja auch nicht um alles selbst und persönlich so kümmern, dass ich es für mich weiß. Also Skripal ist eine Sache. Wenn ich jetzt dann so die ganzen Sachen, die so in der Welt, in meiner Umwelt passieren, die mir präsentiert werden. Silvesternacht hast du angesprochen oder das Amri-Attentat auf dem Berliner Weihnachtsmarkt oder alles, was so passiert, das wird mir ja von irgendjemandem präsentiert, weil ich in aller Regel nicht dabei bin. So, und du sagst jetzt, im Grunde, die Leute wissen, dass das was nicht stimmt und in einzelnen Bereichen haben sie sich vielleicht auch schlau gemacht, irgendwie, ja. Also, ich könnte den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt für mich persönlich genau untersuchen. Da habe ich heute die Möglichkeit zu. Es gibt das Internet. So, schneide ich raus. Also ich müsste das alles, was so passiert, ja im Grunde selbst untersuchen, weil ich aufgehört habe, denen zu vertrauen, die mir Sachen zu vermitteln so, versuchen. Ich traue der Zeitung nicht, in dem und dem Bereich. Also wenn ich wissen will, wie hat Bayern gegen Frankfurt im Pokalfinale gespielt, dann kann ich die Zeitung aufschlagen und da steht dann 3-1 für Frankfurt. Dann weiß ich, das ist wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit, dass das richtig ist, ist sehr, 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 sehr hoch. Mhm. Ja, also könnte Alkohol im Spiel sein oder so, oder Wunschdenken, oder der 1. April könnte sein, aber 3-1, Frankfurt hat gegen Bayern gewonnen. Das ist schon ziemlich sicher. Wenn ich jetzt aber die Zeitung aufschlage und mir gesagt wird, der Putin ist ein schlimmer Finger und ich lese die Zeitung vielleicht schon seit 40 Jahren, also ich nicht, andere Leute, die 2-3 Jahre älter sind als ich. Ich lese diese Zeitung seit 40 Jahren und habe da schon 40 Jahre lang erfahren, wie Bayern gegen Frankfurt gespielt hat, wo die immer richtig waren. Ja gut, das Wetter stimmt manchmal nicht, aber das ist ja auch nicht die Zeitung wirklich schuld. Aber im Grunde genommen stimmt ja alles. Warum oder wie schaffen wir das, dass die Leute, die sagen, ja, manches stimmt vielleicht nicht, dann eben nicht auf eine Merkel-muss-weg-Demo laufen, weil sie mit Merkel unzufrieden sind, sondern meines Erachtens wahrhafte Lösungen da angehen. Und zwar nicht, weil sie jemand dazu zwingt, sondern weil sie die Erkenntnis selbst gewonnen haben. Wie kriege ich das hin? Müssen wir da einfach weiter Podcasts machen, uns auf die Straße stellen? Und das ist halt ein Bohren dicker Bretter. Erziehung ist Vorleben. Oder gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit? Also, weiß nicht, manche sprechen vom Gulag und Umerziehungslager sonstige Möglichkeiten. Was denkst du dir da? Wie machst du das für dich?
Also erst einmal zu dem Thema Zeitung. Ich meine, klar, man wird das ja immer kritisiert, wenn man von der Lügenpresse oder so redet. Ja. Aber wenn man genauer betrachtet, also das Thema Russland jetzt wieder zurückkommt, sieht man ja, dass das alles gleichgeschaltet ist irgendwo. Ne? Und es mag natürlich Medien schon noch geben. Also wir hatten gestern jemand gesagt, gerade nachts kommt auch manchmal bei der ZDF noch wirklich sehr interessante Sachen. Letztens gab es ja ein Mittagsmagazin. ARD war das, glaube ich, ein Bericht über Syrien. Ich sage immer, Syrien ist das Land der Wiederauferstehung, da werden Menschen umgebracht und kurz darauf sind sie wieder am Leben. Also das haben sie im ARD, ZDF ja gebracht, dass da Menschen getötet werden und kurz darauf sind sie anscheinend wieder am Leben. Also dass man zumindest das nicht glauben kann, was da berichtet wird. Ne? Aber kommt natürlich Mittagsmagazin, wo es eh keiner schaut, weil normaler Bürger, der vielleicht arbeiten geht, schaut ja mittags kein Fernsehen.
Mhm.
Und auch zum Thema genauso, ich habe auch mal ein Interview gehabt mit Eugen Trebermann. Fand ich auch ein sehr interessantes Interview. Der hat
da beneide ich dich ein bisschen.
Das tun viele, ja.
Also das Eugen Trebermann, nur mal so zwischendurch, die Biggie ist auch toll, aber ich halte Eugen Trebermann für einen der Großen.
Ja, ja.
Also wir sprechen jetzt hier von nicht von Leuten, die ich bewundere. Ich finde Björn Borg ist ein toller Tennisspieler oder Helmut Kohl war ein toller Politiker, sondern wenn ich sage, ich finde das ein Großer, dann rede ich hier von Goethe, Schiller, ja. Mercator und so und nicht irgendwie von Leuten, die mal kurzzeitig für irgendwen wichtig waren. Ja.
So. Das ist ja ein sehr, sehr gläubiger Mensch, also der absolut gegen jede Art von Krieg ist und viele Bücher schon geschrieben hat. Der war ja früher in vielen Talkshows, also für diejenigen, die ihn nicht kennen. Sogar Thomas Gottschalk hat damals gesagt, wie er das mit der Kirche war, weil das halt für die Kirche zu gläubig anscheinend. Er wollte die Kirche etwas reformieren, dass die Kirche wegkommt, auch von diesen Angstmachen ständig. Und war ja bei Maischberger und überall im Fernsehen. Also in dem Interview mit mir hat er ja auch nochmal ganz klar gesagt, dass er das einfach geplant ist, der Krieg mit Russland, dass man das zweite Mal versucht, Russland in die Knie zu zwingen.
Aber und haben wir da nicht das gleiche Problem, wie wenn wir der Zeitung das glauben, was sie schreibt, oder wenn wir Eugen Trebermann glauben, was er sagt?
Ja, aber die Leute müssen sich hier irgendwo ein Bild machen. Da muss ich ja verschiedene Meinungen kennen. Und wie gesagt, die Zeitung, jetzt zum Beispiel meine regionale Zeitung, die haben ein paar Mal schon über mich berichtet, ob ich in Russland war und jenes. Und jetzt habe ich sie angeschrieben wegen dem Interview Eugen Trebermann, weil also gerade jetzt regional, also eine Frau aus der Region war jetzt da, hat ein Interview mit Eugen Trebermann, finde ich schon interessant. Und ja, das haben sie aber nicht gebracht. Da hieß es dann nur, sie müssen mit dem Chefredakteur reden. Das habe ich mir schon gedacht, ja gut, wenn sie mit dem Chefredakteur reden muss, dann weiß ich, da wird es nicht gesendet. Und also, dann, die Menschen, wenn sie sich ein Bild machen wollen, dann müssen sie ja verschiedene Seiten hören und nicht nur einseitig. Und das findet ja nicht
statt. Ja, aber findet es nicht genauso einseitig statt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was ja oft vielen aus unserem Dunstkreis vorgeworfen wird, Verschwörungstheoretiker zu sein, ja? Weil man zum Beispiel glaubt, dass das, was im 9/11 Commission Report drinsteht, nicht das ist, was wirklich passiert ist. Und man sagt dann, wie Ganser, ich weiß nicht, was passiert ist, oder ich sage euch nicht, was ich glaube, was passiert ist, aber ich bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass es so nicht war.
Ja.
Das ist ja ein legitimer Ansatz, ja. Der kann, man kann damit falsch oder richtig liegen.
Ja, aber das liegt so an der Menschensicht, dem Willen, sich zu informieren. Es gibt so viele verschiedene Informationsquellen.
Und der Wille versiegt dann oft, ja. Also ich sehe, Leute vertrauen aus einem speziellen Grund nicht, wo sie meinen, sie haben sich da informiert, bestimmten Quellen, die sie vorher hatten, nicht mehr, den Medien, sagen wir mal, den vertrauen sie nicht mehr. Und plötzlich finden die alles richtig, was die Medien kritisiert, weil dem glauben sie ja nicht mehr.
Das ist die Falle.
Das ist die Falle, ja. Ja. Und wie kommen wir da? Und dann werden die Medien, denen man nicht mehr vertraut, die vermehren die, die so einen Quatsch glauben, weil sie die Medien nicht mögen.
Ja.
Und das lesen andere aus den Medien oder kriegen aus den Medien mit und sagen dann, ja, da haben die Medien ja vollkommen recht. Und dann sind die auch doof.
Ja.
So, dann sind wir bei Kontaktschuld und
Also die Wahrheit herauszufinden ist natürlich generell sehr, sehr schwierig.
Das ist doch auch individuell, oder?
Bitte?
Meine Wahrheit ist doch vielleicht auch eine andere als deine.
Ja, schon. Aber man muss sich halt wirklich informieren in verschiedenen Quellen. Also ich kenne zum Beispiel viele, gerade in der Wahrheitsbewegung, die sagen, die informieren sich auch sehr, sehr viel im Ausland. Also ich kenne manche, die sagen, sie informieren sich kaum noch in Deutschland überhaupt, auch in alternativen Medien, sondern eben viel in Amerika. Amerikanische Presse zum Beispiel schreibt, also die auch alternative Medien schreiben viel. Also man kann ja dann bei bestimmten Themen, wenn ich nicht weiß, was es jetzt war, kann ich hergehen und sagen, was schreiben jetzt zum Beispiel Medien in Russland, was schreiben Medien in Amerika und verschiedene Medien vergleichen und sagen und mir dann ein Bild machen.
Also selber denken.
Ja, es tut auch nicht weh, manche vielleicht denken
irgendwie. Aber es ist doch anstrengend,
ja.
Oder?
Ja, es ist manchmal schon anstrengend, wenn man wirklich manchmal dasteht und sagt, ja, was ist jetzt wirklich wahr, ne? Aber man sollte wirklich hergehen und da, also kaum jemandem wirklich blind vertrauen, auch hier in Deutschland nicht, auch, aber alternative Medien können genauso falsch liegen. Ja. Man muss immer bedenken, es wird hier so viel bestochen, also man muss halt wirklich aufpassen, wie man traut. Und aber da, man hat ja die Möglichkeit, sich auch im Ausland zu informieren. Was andere schreiben und sich dann ein Bild machen.
Ja. Aber denen muss ich ja auch wieder vertrauen. Oder dann sagen, das ist zumindest so vertrauenswürdig, dass ich das in mein eigenes Gedankenkonzept mit einfließen lasse.
Ja.
So, und haben wir, also da sind wir vielleicht, was ich noch nicht angesprochen habe, da sind wir beim Thema Schule vielleicht, Erziehung. Ja. Warst du so ein Kind, die im Matheunterricht gesagt hat, Herr Lehrer, warum ist denn 2 plus 2 4? Warum? Wieso, was, warum soll ich das jetzt glauben? Weil du der Lehrer bist oder weil das so ist?
Ja, also generell habe ich schon manchmal so. Also in der Schule war ich eigentlich eher ein Kind, die wenig aufgepasst hatte. Ich habe meistens gezeichnet und war nicht dabei im Unterricht. Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch unterfordert irgendwo. Aber in späteren Schulen, die ich besucht habe, Elektronikerschule, wo ich ja war, da habe ich schon immer Fragen gestellt. Ich sag, warum ist denn das so? Also die Dinge, man weiß ja zum Beispiel auch große Genies, wo man sagt, warum haben die sind das erfunden? Waren die so super intelligent? Ne? Weiß man ja mittlerweile auch, das ist nicht, weil die so super intelligent waren, sondern weil die einfach Fragen gestellt haben. Die haben nicht einfach das geglaubt, was sie vielleicht in der Uni gelernt haben von Professor sowieso, sondern haben sich gedacht, ist es wirklich so?
Hast du in der Schule gelernt, Fragen zu stellen?
Nee, das lernt man ja nicht.
Lernt man das nicht?
Nee, also denke ich mal nicht.
Und findest du, dass man das früher noch mehr gelernt hat als heute? Oder ist das eigentlich vor, weiß ich nicht, 60, 50, 40, 30 Jahren genauso gewesen wie heute?
Ich weiß nicht, wie es jetzt heute in den Schulen ist. Also heute wird dann, glaube ich, eher beigebracht, dass man sich schämen muss, wenn man bestimmte Fragen stellt, kritische Fragen.
Mhm.
Dann wird man halt als Verschwörungstheoretiker hingestellt oder als Rassist oder als dies oder jenes diffamiert. Na, da hat man früher vielleicht noch freier fragen können, ne? Und nachdenken können.
Vielleicht auch, weil die Öffentlichkeit nicht immer und überall so groß war. Also nicht jeder konnte vor 30 Jahren ein Aufnahmegerät auf den Tisch stellen und seine Unterhaltung mit jemandem einfach ins Internet stellen oder mit der Kamera nach Donetsk fahren und schauen, wie es da ist.
Ja.
Hat das auch damit zu tun?
Ja klar, ich meine, heute ist natürlich die Information, kriegt man wesentlich schneller. Also
ist das, was du machst oder was wir jetzt hier gerade machen, Fluch und Segen gleichzeitig?
Ja, schon auch, ja.
Also, und wie kriege ich den Leuten vermittelt, dass die dafür selbst verantwortlich sind, ob das, was wir machen, Fluch oder Segen ist. Also man kann ja hingehen, sich das anhören und sagen, das ist Bullshit oder das glaube ich jetzt und ich höre mir aber auch noch anderes an. Oder man kann es nicht machen. Ja. Sind wir zu spät? Ist der Konsum schon so durchgesickert, dass ich dass die Leute, außer uns paar Bekloppten jetzt, einfach nur auf der Couch sitzen wollen und Klaus Kleber und Gundula Gause sehen wollen abends und dann schön ins Bett gehen, damit sie morgens wieder zur Arbeit fahren können? Oder haben wir noch eine Chance? Und wenn wir eine Chance haben, wie?
Ich meine, natürlich müsste da der Umgang mit den Medien allgemein vielleicht irgendwie besser gelernt werden, dass man wie gesagt, nicht alles glaubt irgendwo und verschiedene Medien konsumiert. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen.
Mach eine Pause, ich schneide dann die 30 Sekunden raus. Und dann,
wie war deine Frage nochmal?
Wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie kritisch und selbstdenkend die Medien konsumieren? Oder das war auch, was wir machen, ist ja, läuft ja auch über ein Medium.
Ja, also von den Mainstream-Medien auf jeden Fall mal wegkommen und die Dinge vergleichen. Genau, das gibt es ja zum Beispiel auch mit dem Internet, den Spruch, weil manche sagen, ist das Internet ein Fluch? Sagen ja auch, also gerade Ältere oft höre ich dann auf Facebook und Internet. Internet ist ein Fluch, aber da gibt es ja auch den Spruch, wo man sagt, das Internet macht die, die dumm sind, noch dümmer und die, die klug sind, noch klüger. Also sie
das eigentlich hat man sagt, über das Fernsehen auch gesagt, immer.
Naja, weiß nicht, echt,
zu viel Fernsehen macht dumm, ja.
Ja.
Also das Fernsehen bildet, hört man in der Allgemeinheit oder hat man zu meiner Jugendzeit in der Allgemeinheit selten gehört. Sondern mach die Glotze aus und spiel mit deinen Freunden draußen, die Sonne scheint schön.
Ja, aber es kommt halt immer darauf an, wie man mit den Medien umgeht. Ne? Informiere ich mich dort im Internet zum Beispiel oder schaue ich jetzt irgendwie nur Katzenbilder und sonst was an? Also nichts gegen Tierbilder kann man ja machen.
Ich wollte gerade sagen, was hast du gegen Katzenbilder?
Nein, gar nichts. Ne? Ich bin absoluter Tierfreund und das kann man sich ja auch mal anschauen. Aber es kommt immer darauf an, oder Spiele. Manche, wie viele Erwachsene gibt es, die spielen die ganze Zeit bloß Spiele im Internet. Ja, dass ich da dann irgendwo verblöde, ist natürlich auch logisch. Ne? Also es kommt ja immer auf den Umgang drauf an. Also wenn ich mit dem Internet, mit den Informationen, die mir ja zur Verfügung gestellt werden, das ist ja ein riesen Mehrwert, was wir haben. Wir können innerhalb kürzester Zeit an eine gigantischen, riesen Menge an Informationen zugreifen, weltweit.
Ne? Aber sind wir...
das müssen wir vielleicht lernen.
Auch sind wir Menschen, die was Besseres oder unserer Meinung nach Besseres möchten, sind wir nicht selbst daran schuld? Also müssten wir vielleicht herzloser werden und nicht empathischer, weil letzten Endes, wenn vor zig Hunderten oder Tausenden von Jahren die Familie irgendwo im Wald gesessen hat und irgendwelche Felle getragen hat und einer von den 25 möchte aber lieber mit dem Stock im Sand malen, als wegzulaufen, dann wäre der vom Säbelzahntiger gefressen worden. Das ist jetzt im Einzelfall schlimm und bedauerlich, aber schleppen wir die heute mit? Also gibt's überhaupt einen Grund für denjenigen, der sagt, der Computer ist cool, da kann ich hier schön World of Warcraft spielen und dann brauche ich nicht über die Welt nachzudenken, wie sie ist. Oder wie ich vielleicht auf die Welt wirke oder was ich besser machen könnte, sondern ich spiele halt World of Warcraft.
Also ich denke mal, wir müssen in kleinen Schritten an die Menschen rankommen und zeigen, dass da Probleme auf sind und sie nicht gleich überfordern und ihnen auch zeigen, dass sie dass jeder wertvoll ist. Also nicht so, ich bin jetzt halt die Klügste, ich weiß alles besser und du bist eigentlich blöd irgendwie im Kopf, ne? Und du checkst es ja gar nicht, was losläuft. Also los ist eigentlich, da kann ich keine Menschen dazu gewinnen, ne? Und mit den jungen Leuten, die ja auch mega wichtig wären, dass man mehr an die jungen Leute rangeht, die muss man einfach auch mehr ernst nehmen. Mhm. Denen nicht das Gefühl geben, dass sie zu dumm sind, also ich habe oft schon gehört von jungen Leuten, die wirklich die Dinge auch kapieren. Also man ist ganz erstaunt, wie die das checken, was da eigentlich auf der Welt los ist, ne? Aber sie wissen halt vielleicht noch nicht, in welche Richtung sie gehen sollen oder was sie damit anfangen sollen. Ne? Mhm. Also ich meine, ich sage immer, die böse Seite, die hat das schon kapiert, wie sie die jungen Leute dann in die Richtung lenken, wie sie haben wollen. Ne? Warum schaffen wir das eigentlich nicht? Ne?
Ja, das ist eine gute Frage. Das spaltet aber auch, wie wir heute Morgen beim Frühstück in der Diskussion mitgekriegt haben, die Leute, die eigentlich eine Gemeinschaft bilden. Ja, also konkret heute Morgen haben wir darüber gesprochen, der eine möchte aktiv darauf hinwirken, dass die Leute gefälligst so zu denken haben, wie er denkt, weil das richtig ist. Das mag ja auch so sein. Mhm. Und der andere sagt aber, ich hätte gern, dass die Leute davon alleine drauf kommen. Und ich kann denn nicht mit dem Frieden über den Kopf hauen, sondern ich muss denn vorleben oder zeigen, wie es geht. Und dann habe ich keine andere Wahl, als abzuwarten.
Hm. Also das Vorleben ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Natürlich den Frieden vorzuleben. Ich kann nicht irgendwie aggressiv auftreten und sagen, ich bin für den Frieden. Ne? Das passt ja irgendwo noch nicht.
Ja, aber wenn du das sagst, ja, was ich ja auch denke, heißt das nicht gleichzeitig, ist das nicht eine fatalistische Einstellung? Also ich kann sowieso nichts daran ändern, ob Krieg oder Frieden ist. Dann kann ich es auch gleich bleiben lassen und World of Warcraft spielen.
Ja, das ist halt die Verzweiflung, was die Menschen haben. Ich denke, viele momentan sind einfach, also in der Friedensbewegung sehe ich, dass viele sehr verzweifelt sind und sehr hoffnungslos und auch sehr viele psychisch am Ende, also vielen, was ich gesprochen habe, die sagen, ich bin einfach am Ende, ich kann nicht mehr. Ne? Mhm. Und die allgemeine Bevölkerung ist ja eigentlich auch so, spricht bei sie darauf an, zum Beispiel Thema jetzt, dass wir da vielleicht im Konflikt mit Russland, dass es vielleicht wirklich zum Dritten Weltkrieg kommt. Das sind viele natürlich verängstigt und sehen da wenig Hoffnung. Und da vielleicht eine Hoffnung zu geben und zu sagen, Mensch, wir können doch alle was ändern. Wir haben es doch in der Hand. Und nicht die da oben. Das sind wenige, wie man sagt, und wir sind viele. Und da also, den Menschen die Hoffnung zu geben.
Also eher so, ja, wir haben ja in unserer Biografie vielleicht auch Beispiele, die zunächst hoffnungsvoll begonnen haben und wo man heute 25 Jahre, 30 Jahre danach zurückblickt und sagt, die Hoffnung, die wir hatten, hat sich nicht ganz umfänglich so bewahrheitet, wie wir sie hatten. Also konkret kann ich jetzt darüber nachdenken, ob der Beitritt der 5 neuen Länder zur Bundesrepublik der richtige Weg war, eine Wiedervereinigung zu schaffen oder vielleicht doch nicht. So, und vielleicht gibt's da Vorteile und da gibt's Nachteile und das differenziert zu betrachten. Oder den Nordkorea-Konflikt, ja. Da gibt's ein Land, das ist geteilt, so wie es unser Land auch war. Und die Leute möchten, wenn man die Leute konkret fragt, ja, sagt er dir, ich habe meinen Bruder seit der Trennung nicht mehr gesehen und ich würde den gerne wiedersehen. Wenn du aber hörst, ist das Volk, hat Angst oder die Angst wird geschürt, den Lebensstil, so wie man ihn hat, zu verlieren, weil wenn man mit denen was gemeinsam macht, dann ist das irgendwie komisch oder so. Ich frage mich immer, das ist das, diese Verzweiflung in der Friedensbewegung, wie kriege ich das für mich besser hin, damit klarzukommen, wenn ich so denke, wie ich denke, dass ich keine andere Wahl habe, als es so zu machen, wie ich gerne möchte, mich auch davor zu schützen, dass mir jemand das, was ich jetzt habe, wegnimmt, also dass ich nicht mehr so machen könnte, wie ich möchte, und gleichzeitig eine Wirkung auf andere habe, die meiner Meinung nach die Welt besser machen könnten. Und da bin ich manchmal kurzfristig ein bisschen verzweifelt, weil im Grunde genommen wäre es der einfachere Weg, meine Wahrheit in die Leute einzuprügeln.
Das ist ja falsch.
Genau, das möchte ich nicht. So, aber dann muss ich halt quasi passiv darauf hinarbeiten, oder ich möchte darauf hinarbeiten, passiv, dass die irgendwann von alleine drauf kommen, dass ich es nicht in sie reinprügeln muss. Aber ich habe keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der das geht. Und vielleicht geht das gar nicht. Ich weiß es nicht. Was bringt denn das, wenn ihr nach Berlin fahrt und da auf der Straße steht?
Also wir müssen auf jeden Fall an mehr Menschen rankommen. Und Lars Mehrholz hat es ja auch mal gesagt in einem Interview, wir müssen mehr an die Mittelschicht zum Beispiel auch rankommen. Ne? Und wenn das so irgendwann nicht klappt, dann muss man sich halt wirklich die Frage stellen, was macht man falsch? Sind da vielleicht Vorgehensweisen oder Strukturen, die so einfach falsch sind? Also ich bin ja auch jemand, der wirklich ein totaler Herzmensch ist, aber auch planungsmäßig vorgeht, aber auch in einem Planungsbüro. Wenn ich sage, so wie es momentan läuft vielleicht oder bestimmte Sachen funktioniert anscheinend nicht, müsste man vielleicht mal die Richtung ändern. Und dann ist vielleicht manchmal ein bisschen verkrustet das Ganze, ein bisschen festgefahren. Und sich da hinzusetzen und sagen, könnte man vielleicht mal eine andere Vorgehensweise.
Ihr seht schon, das ist eine schwierige Sache. Wir reden da schon, also nicht wir zwei beide direkt, aber in der Bewegung wird da sehr viel drüber gesprochen. Wenn ihr eine gute Idee habt, wie man die Welt in eurem oder unserem Sinne schöner, lebenswerter, freier, gerechter machen könnte und vor allem friedlicher, könnt ihr die Kommentare benutzen oder Biggies Webseiten besuchen und da kommentieren. Ich werde alles nochmal in die Shownotes schreiben, wo wir was finden. Wir werden da sicherlich weiter drüber nachdenken, aber das ist so ein bisschen deprimierend irgendwie.
Vielleicht das mit Donbass nochmal kurz ansprechen?
Ja, klar.
Mhm. Weil das ja eigentlich schon ein wichtiger Punkt ist. Wie gesagt, ich war ja erst Ende April unten und da scheint es ja wirklich so zu sein, dass es da geplant ist, dass er wirklich in Donbass, die würden jetzt vom Westen her sagen, zu retten. Ich habe ja gesehen, dass es den Menschen, also an der Grenzlinie zur Ukraine, wirklich sehr, sehr schlecht geht. Also die werden seit 4 Jahren bombardiert und sterben Menschen. Aber hin zur russischen Grenze schaut es besser aus. Ich kenne mich jetzt mit den Hintergründen, politischen Hintergründen nicht aus, will ich auch gar nicht wissen. Aber die Menschen brauchen dort wirklich Hilfe, aktiv jetzt Hilfe. Und die Hilfe in erster Linie, dass man die Wahrheit erzählt, was da passiert. Und das zu stoppen, was die da vorhaben, dass man das Land komplett einnimmt. Mhm. No, und das, also da geht es wirklich um Menschenleben, um viele, viele Menschen. Und wir haben uns gestern sehr intensiv unterhalten mit einer, die immer Hilfsgüter, ein Verein, die Hilfsgüter rüberliefern. Und die gehen also davon aus, weil ich eben auch gedacht habe, was ich jetzt da aktiv noch machen kann. Ich habe ja extra auf Urlaub jetzt eingereicht, 4 Wochen, um speziell auch für den Donbass was zu machen. Und sie geht eigentlich davon aus, dass es ja oder mehr oder weniger schon zu spät ist, also dass sie demnächst die ganzen Menschen oder einen Großteil der Menschen evakuieren werden. Also das ist natürlich schon krass. Ne?
Wohin?
Nach Russland dann bringen.
Okay.
Und dann müssen sie halt schauen, was sie da in Russland mit ihnen machen.
Also das Donetsk-Becken quasi für sich aufgeben, dass Leute nachziehen, die keinen Konflikt mehr mit der ukrainischen Regierung haben und dass dann wenigstens ein friedliches Leben da stattfinden kann.
Ja, wenn die Kriege aufhören würden von der Bombardierung her, von der ukrainischen Seite, das haben mir die Leute ja dort bestätigt, dann hätten sie ja eigentlich Frieden, haben sie ihre Ruhe. Also Golovka, wo wir waren zum Beispiel, das wird jetzt größtenteils evakuiert. Das ist ja ziemlich nah an der Grenzlinie dran. Werden zumindest die Kinder schon jetzt rausgebracht und weggebracht. In Lebenssicherheit eben. Und da müsste man eigentlich auf die Politiker eben Druck machen, dass die sagen, das muss einfach aufhören, diese Kriege, diese Beschießung. Auch von der ukrainischen Seite. In den Medien wird ja genau was anderes behauptet. Ne? Mhm. Und das muss aufhören. Ne? Auch die Unterstützung vielleicht von deutscher Seite oder dann durch die NATO, dass das unterstützt wird.
Also was da abgeht zwischen Opochenia und also zwischen den Kriegsparteien, das muss aufhören, damit da ein normaleres Leben stattfinden kann. Ja?
Genau. Und auch, dass sich Deutschland da zurückhält oder raushält. Weil das tut sich eigentlich nicht.
Besteht die Chance oder bestünde die Chance, dass das aufhört, wenn die Welt einen objektiveren, unserer Meinung nach einen objektiveren Blick auf die Situation hätte? Wird das dazu beitragen, dass es da aufhört? Oder?
Ja, also wenn viele Leute da mal vielleicht hingehen würden und sich das anschauen würden oder jetzt das Video, was ich gedreht habe, mal ansehen und sagen, das ist ja gar nicht so, dass die Leute da gerettet werden müssen, weil so wird es ja wieder hingestellt, die Menschen müssen dort gerettet werden. Also wie solche Rettungsaktionen aussehen, um Menschen zu retten, wissen wir ja, das kennen wir von Irak, das kennen wir von Libyen, das kennen wir von Afghanistan, wo man diese Menschen retten musste und dann wurden die Länder bombardiert und ein Trümmerhaufen wurde zurückgelassen. Und hier scheint ja wirklich, so wurde uns erzählt und so sieht es ja auch aus, ein Völkermord, das ist ein kompletter Völkermord zu laufen. Und die einzige Chance, die sie vielleicht hätten, dass eben Russland da eingreift und
das wird aber wahrscheinlich nicht fallen. Wird verhindert zum einen,
ja,
weil manch einer oder der Russe dafür zu schlau erscheint, sich in diese Situation zu begeben und zum anderen, dass die NATO-Presseabteilung im Grunde Angst vor dem Russen schürt und das nochmal mehr dazu führt, dass der Russe niemals angreifen wird,
ja,
weil dann hat er die Repressalien von der NATO und dem Westen zu fürchten,
ja,
die dann auch noch durch die Bevölkerung, die nichts weiß über die wirkliche Situation, unterstützt wird. Ja, also ja, wenn der Russe so verrückt ist und er angreift, dann ist es ja mehr als gerecht, dass wir denen helfen und uns davor schützen, dass uns das mal passiert.
Ja. Also letztens am 9. Mai, da wurde das ja überall gefeiert, aber war auch in Donetsk.
Warum wird das gefeiert, 9. Mai?
Das war ja diese Befreiung von Faschismus, würden die
Tag
sagen.
Tag des Sieges, ja.
Genau, Tag des Sieges. Das verstehen wir manchmal auch nicht. Also für mich ist das manchmal auch ein bisschen befremdend, wenn man sieht, wie das, wenn man jetzt zum Beispiel Moskau ist, auch in der Metro, sieht man auch überall, steht da vom Krieg, vom Zweiten Weltkrieg. Also es wird überall dran erinnert. Ne? Man muss aber verstehen, es sind ja auch, wie gesagt, auch sehr viele Russen ums Leben gekommen.
27 Millionen.
Genau. Wie auch immer das genau war, ich weiß, ich wurde auch mein Video, was ich jetzt über Donbass gedreht habe, schon kritisiert von Deutschen, muss sagen, sagst jetzt über Nazis, was, wie kannst du den Deutschen in den Rücken fallen? Habe ich gesagt, ich falle auf den Deutschen nicht in den Rücken, es geht um Faschismus, ne? Und das hat jetzt eigentlich keinen Ländernamen. Das ist, wie gesagt, jetzt auch in Lettland ja aktuell und in der Ukraine aktuell sehr viele Faschisten. Ja, gibt's ja auch in Amerika oder Nazis. Oder der Faschismus ist ja viel mehr eigentlich. Das muss man absolut trennen irgendwo. Und die haben ja auch gesagt, die sehen ja auch gerade in Deutschland eine große, große Chance. Sehen in Deutschland eine Bitte, dass Deutschland ihm hilft, weil wir wissen, was Unterdrückung eines Volkes bedeutet. Und ich sehe eigentlich selber auch für Deutschland hier eigentlich sogar eine große Chance, da mal zu zeigen als deutsches Volk, wir wollen sowas nicht. Wir unterstützen solch einen Völkermord nicht. Wir wollen da nicht mitmachen. Wir sagen ganz klar, positionieren uns und sagen nein zu solch einem Krieg. Lass die Menschen dort in Ruhe. Und der Präsident selber am 9. Mai habe ich ein Video gesehen, hat gesagt, die Zerstörung des Donbass wird die gesamte russische Bevölkerung, Menschheit erschüttern. Also wenn einer das schon sagt, Militärparade, wie sie zeigen halt stolz, aber das zeigt ja eigentlich schon, dass er selber eigentlich das Land schon fast aufgegeben hat. Und wenn man denkt, 2,5 Millionen Menschen leben dort und man nimmt es schon fast hin, dass das der Donbass verloren ist. Und das ist natürlich schon tragisch. Ne? Und die Menschheit schaut zu. Mhm. Der Westen schaut weg, wir werden nicht informiert und das sollte eigentlich schon aktuell ein Thema sein.
Ja, da stimme ich dir zu. Und wie immer, wir haben auch gerade darüber gesprochen, dass Friedensarbeit anstrengend sein kann. Und über sich selbst informieren, führen wir das jetzt nicht weiter aus. Das ist eure Aufgabe. Ihr habt ein ganzes weites Internet dafür. Anlaufstationen wären zunächst mal vielleicht Biggies Seiten, die ich euch nochmal in die Shownotes schreibe. Kommen wir zum Ende. Es sei denn, du hast noch irgendwas Wichtiges, was du erwähnen möchtest.
Nee, also wie gesagt, dass sich die Leute einfach besser informieren und mal engagieren und mal Flagge zeigen, also dass sie mal stolz das sagen, was sie denken und für, zu unserem Land stehen, und es ist auch kein Widerspruch, zu unserem Land zu stehen, aber auch der Weltbevölkerung. Was tun wir Menschen, wir Deutschen ja eigentlich schon ganz gerne, wir sind ja nicht die Bösen, wo man immer hinstellt, sondern wir helfen ja sehr gerne, wenn es auch Spendenaktionen geht, sieht man ja auch, ne? Und genauso sich auch vielleicht mal auszuklingen, ich sehe das bei vielen, beobachte ich das immer auch in der Friedensbewegung oder Wahrheitsbewegung, die vielleicht jetzt keine Mainstream-Medien mehr konsumieren, aber dafür jeden Tag stundenlang YouTube-Videos schauen. Mhm. Ich sage immer, Mensch, da knattert er ja die Birne weg. Das ist gar nicht, also ich bin jemand, ich nehme mich manchmal auch ganz raus und denke einfach nur nach. Mhm. Das ist wichtig, einfach mal zur Ruhe zu kommen und in Ruhe nachzudenken. Ich lese auch manchmal bei manchen Sachen nur die Schlagzeilen. Und mach mir, da kriegt man nämlich auch einen ganz anderen Blick, weil die Schlagzeilen sind ja sehr, sehr wohl überlegt, ne? Ja. Und man kann das mal ein bisschen zusammenfühlen wie so ein Puzzle, was ist denn da eigentlich los? Weil viele sind einfach überlastet. Mhm. Ich muss nicht ständig wissen, was jetzt Trump jeden Tag
Trump mit seinem Toupet.
Genau, und das interessiert mich auch nur am Rande. Also wenn er was Gutes tut, dann freue ich mich. Ansonsten interessiert mich das nicht. Ne? Mhm. Das muss ich nicht alles wissen. Ne?
Ja, da fallen mir zwei Sachen ein. Eine Sache habe ich schon mal erwähnt, dass mein Mentor früher immer gesagt hat, Erfolg hat 3 Buchstaben, T, U und N. Und wir haben jetzt was getan, waren gestern da. Das heißt aber nicht, dass wir uns deswegen besser fühlen als andere, sondern wir haben halt, also ich sehe das so, die Leute, die jetzt mit mir noch für Frieden auf der Straße stehen und Urlaub nehmen oder 600 Kilometer durch die Gegend fahren und ihr Geld investieren, um Sprit zu kaufen oder Mitfahrgelegenheiten organisieren wochenlang vorher. Die machen das, weil sie glauben, wenn ich in einer friedlicheren, gerechteren und freieren Welt leben will, dann muss ich dafür was tun. Und wenn ich das so für mich erkannt habe, kann ich nicht einfach zu Hause auf der Couch sitzen und bei Facebook Katzenbilder posten. Ja. Nichts gegen Katzenbilder, ja. Aber
auch dieses Denken mal weg, viele haben ja wahrscheinlich klar dieses Denken, was denkt der Nachbar?
Ja.
Na? Aber dann denke ich mir oft, der Nachbar denkt ja vielleicht oft das Gleiche. Und das ist auch zum Beispiel so, verfährt ja auch die Elite. Ja, man denkt, man hat eine Gemeinschaft von Leuten, die auch für Frieden sind und so, aber die Gemeinschaft befindet sich oft nur im Internet. Und man denkt, naja, der Nachbar, der interessiert sich wahrscheinlich gar nicht dafür. Aber wahrscheinlich sitzt der Nachbar genauso am Computer und hat auch so seine Informationen oder seine Gruppen und denkt, ach, ich bin aber eigentlich in meiner Gegend ganz alleine. Mhm. So verfährt ja eigentlich auch die Elite, weil sie dir immer das Gefühl geben, du bist alleine. Mhm. Du hast halt vielleicht im Internet irgendwelche Gruppen, ansonsten bist du alleine. Aber du bist nicht alleine. Du weißt doch gar nicht, wie viele von deinen Nachbarn sich auch gerade über dieses Thema informieren. Na, und da vielleicht auch mal mutig auf die Leute zuzugehen und sagen, Mensch, Herr Nachbar, was denken Sie eigentlich darüber? Mhm. Viele würden dann vielleicht sagen, Mensch, ja, stimmt, über das Thema habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, ne? Jetzt ist das Thema, jetzt kommen wir vielleicht wieder zu Russland, aber das ist jetzt, wenn man die Leute anspricht, ist es ja oft so, dass sie sagen, nee, ich hasse jetzt da eigentlich Russland nicht, da habe ich ja eigentlich gar keinen Grund, ne? Also wenn man sie mal direkt anspricht oder an der Kasse mal Menschen anspricht, ne? Mhm. Und da ist man eigentlich oft schon erstaunt, was da eigentlich kommt. Die Masse ist nicht blöd, wie viele immer sagen. Mhm. Sie sind nur verzweifelt und sie wissen halt auch mittlerweile gar nicht mehr, was sie glauben sollen und was sie machen sollen.
Und ja. Du willst allen zeigen, wenn ihr denkt, boah, ich sag da lieber nichts, weil ich bin sowieso blöd oder so. Ihr seid nicht alleine, sondern auf so Friedensdemos, wenn wir da sind und auf der Straße stehen, könnt ihr euch gerne dazu gesellen. Da sind andere Bekloppte, die in vielen Punkten vielleicht genauso denken und in anderen Punkten vielleicht nicht.
Ja, um sich nicht spalten zu lassen, haben wir ja vorhin auch gehabt.
Ne? Ja, das ist dieser Minimalkonsens, mit dem man irgendwann mal gestartet ist, der auch zum Problem werden kann. Aber wenn ich für Frieden bin, bin ich auch mit dir für Frieden. Auch wenn ich so im privaten Leben vielleicht denken würde, boah, was ist das für ein Spinner? Aber ja, der Spinner ist eben auch für Frieden, genauso wie ich für Frieden bin. Genau. Und dann sind wir gemeinsam für Frieden. So. Genau. Und morgen ist er wieder Spinner und ich bin ich, aber wir sind immer noch für Frieden. Und hin und wieder laufen wir halt nebeneinander her. So, und das ist nochmal ein Aufruf, T-U-N, ja.
Tun.
Tun, Erfolg, hat drei Buchstaben, tun. Und deshalb tun wir auch die Dinge, die wir tun. So, weil wir sonst keiner, also ich jedenfalls.
Mut zur Wahrheit.
Ich kann nicht zu Hause rumsitzen.
Das kann man auch irgendwann nicht mehr. Wenn man weiterkommt irgendwo, dann kann man nicht mehr still sitzen.
Ja. Was ist denn dein liebstes Wort?
Mein liebstes Wort? Mhm. Oh, habe ich eigentlich kein liebes Wort. In letzter Zeit denken tue ich immer oft das Wort noch. Also das ist noch so, weil es hat sich ja eigentlich vieles ändert sich ja in letzter Zeit. Ja. Man kann noch dies und jenes tun, aber bald nicht mehr, weil wir ja teilweise immer eingeschränkt werden.
Und welches Wort magst du überhaupt nicht? Oder gibt's da eins?
Oh, da gibt's viele. Ich mag eigentlich das nicht so, wenn Menschen sich immer so primitiv ausdrücken, so schimpfen, so unter der Gürtellinie. Jeder soll ja respektvoll und höflich mit den anderen umgehen.
Gut, welches Geräusch liebst du?
Vögelgezwitschern.
Das haben wir ja teilweise
das
auch.
Das liebe ich schon immer.
Welches Geräusch hast du oder kannst du gar nicht leiden?
Oh, spezielles Geräusch. Ich mag klar den allgemein so den Lärm von Straßenverkehr oder ja, solche Sachen.
Okay.
Ich mag es.
Was tönt dich an?
Was mich antört? Mhm. Ja, wenn Menschen halt vielleicht mutig sind, wenn sie mutig zu einer Sache stehen, wo sie wissen, dass sie vielleicht jetzt da ausgelacht werden und trotzdem zu der Sache stehen, das finde ich schon eine tolle Sache.
Mhm, Mut. Was tönt dich ab?
Ja, wenn Menschen sich an anderen Menschen bereichern eigentlich und nur an sich selber denken. Keinerlei selbstloses Handeln mehr gibt.
Ja. Was ist dein liebstes Schimpfwort?
Mist. Ja. Ich weiß es nicht zu mir selber, aber ich versuche es zu vermeiden, anderen gegenüber zu schimpfen.
Ja. Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du gerne ergreifen, wenn du nochmal nur einen Beruf ergreifen würdest?
Oh, schwierig. Also als Kind wollte ich immer Astronautin werden. Das war mein Traumberuf. Mhm. Aber mittlerweile, ja, ich würde mich gerne mit dem Thema gesunde Ernährung und gesunde Lebensweise beschäftigen mehr.
Und welchen Beruf würdest du unter gar keinen Umständen ausüben wollen?
Metzger?
Wenn es den Himmel wirklich gibt und du musst irgendwann mal den Löffel abgeben und erscheinst bei Petrus an der Himmelspforte oder der liebe Gott macht dir die Tür auf, was würdest du gerne, dass der liebe Gott zu dir sagt?
Das ist auch schwierig, weil ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie so ein alter Mann auf der Wolke 7 sitzt.
Ja, deshalb ja, wenn es das gäbe.
Und was er mich fragt oder was
er sagt? Nee, was er zu dir sagt, wenn er dir die Tür aufmacht und oder für den Rest deines Seins im Himmel.
Ja, als Bayerin würde ich dann sagen, dass er vielleicht sagt, passt schon, Biggie, hast schon ganz gut gemacht.
Danke, Biggie, passt schon. Hast ganz gut gemacht.
Genau.
Ich danke dir für das Interview und euch danke ich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder. So, das war's dann auch wieder für diesmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt's in die Kommentare oder schreibt auch in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank an Birgit Vogel. Erstens für das Interview und zweitens für deine wertvolle Arbeit. Schaut euch bitte einige Sachen von der Birgit an. Ihr findet die unter gesichterdesfriedens.de. Die Links sind in den Shownotes. Danke auch an die Bandbreite, weil mein alter Computer nicht mehr in der Lage war, das zu verarbeiten, was ich schneiden möchte, hat die Bandbreite mir ihren alten Computer zukommen lassen, der nicht mehr in der Lage ist, Videos zu schneiden, aber für Audioschneiderei noch gut genug ist. Danke dafür, dass ich jetzt wieder schneiden kann. Ansonsten, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auch in den Shownotes. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, wann immer ihr das auch hören werdet. Und bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal haben wir auch wieder eine Friedensaktivistin dabei, die ich interviewt habe. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Ecki.